Marie-Christine Finger aus der Fastweizen.
So, mein Text ist jetzt nicht so witzig. Also, ich lese aus einem Buch vor, das ist ein amerikanischer Klassiker, der heißt Wer die Nachtigall stört von Harper Lee. Und es geht halt um Rassenhass und wie die Leben von den Menschen, die halt sich dagegen wehren, beeinflusst werden. Und das Buch ist aus der Sicht von einem 8-jährigen Mädchen geschrieben, also halt die Geschichte, erzählt das. Die Nacht war warm, doch die meisten Männer trugen Overalls und grobe, bis zum Hals geschlossene Trillichhemden. Sie schienen Kaltblüter zu sein, denn sie hatten nicht einmal die Ärmel aufgerollt. Einige hatten ihre Hüte tief in die Stirn gedrückt. Nach den mürrischen, schläfrigen Mienen zu urteilen, waren alle diese Männer nicht gewohnt, bis spät in die Nacht aufzubleiben. Wieder suchte ich nach einem bekannten Gesicht, und diesmal fand ich eines. »Hallo, Mr. Cunningham.« Er hörte mich offenbar nicht. »Hallo, Mr. Cunningham. Wie sieht's mit Ihrer Erbpacht?« »Wie steht's mit Ihrer Erbpacht?« Sorry. Über Mr. Walter Cunninghams juristische Probleme wusste ich genau Bescheid. Articus hatte sie mir einst ausführlich erläutert. Der große Mann zwinkerte mit den Augen und hakte die Daumen in die Träger des seines Overalls. Er schien sich unbehaglich zu fühlen, denn er räusperte sich und blickte zur Seite. Meine freundliche Begrüßung war wirkungslos verpufft. Mr. Cunningham hatte keinen Hut auf. »Erinnern Sie sich nicht an mich, Mr. Cunningham? Ich bin Jean-Louis Fink. Sie haben uns mal Nüsse gebracht, wissen Sie noch?« Mir ging es wie allen Menschen, die feststellen müssen, dass sie sich ein flüchtiger Bekannter nicht mehr an sie erinnert. Ich fühlte mich blamiert. »Ich gehe mit Walter zur Schule«, begann ich von Neuem. »Das ist doch Ihr Sohn, nicht wahr?« »Nicht wahr, Sir?« Mr. Cunningham ließ sich zu einem leichten Kopfnicken bewegen. Er kannte mich also doch. »Walter geht in meine Klasse und er lernt sehr gut«, fuhr ich fort. »Er ist ein netter Junge, ein wirklich netter Junge. Wir haben ihn mal zum Essen mit nach Hause genommen. Vielleicht hat er Ihnen von mir erzählt. Ich habe ihn mal verprügelt, aber er hat es mir kein bisschen übel genommen. Grüßen Sie ihn vielmals von mir, ja?« Articus hatte gesagt, es sei höflich, mit den Leuten über Dinge zu reden, für die sie sich interessieren und nicht über Dinge, die einen selbst interessieren. Mit seinem Sohn schien Mr. Cunningham nicht viel im Sinn zu haben. Und so brachte ich die Rede noch einmal auf die Erbpacht. Irgendwie musste es mir doch gelingen, ihn aus seiner Zurückhaltung herauszulocken. »Mit der Erbpacht ist das so eine Sache«, begann ich, als mir plötzlich zum Bewusstsein kam und dass ich nicht nur zu Mr. Cunningham sprach. Alle Männer starrten mich an, einige mit offenem Mund. Articus redete nicht länger auf Jem ein. Sie standen beide neben Dill und ihre Aufmerksamkeit grenzte an Faszination. Auch Articus sperrte den Mund auf, obgleich er das einmal als ungebildet bezeichnet hatte. Unsere Blicke trafen sich und er klappte ihn zu. »Ach, Articus, ich habe gerade zu Mr. Cunningham gesagt, dass es mit der Erbpacht so eine Sache ist, weißt du? Aber du hast ja gesagt, er soll sich keine Sorgen machen, ihr werdet das schon zurechtbiegen, auch wenn es lange dauert.« Ich fand keine Worte mehr und überlegte verzweifelt, ob ich vielleicht irgendwelchen Blödsinn geredet hatte. Meiner Meinung nach war Erbpacht als Konversationsthema recht gut geeignet. Ich fühlte, wie sich der Schweiß an meinen Haarwurzeln sammelte. Alles konnte ich ertragen, nur nicht einen Haufen Menschen, die mich anglotzten. Ringsum herrschte Totenstille. »Was ist denn los?«, fragte ich. Articus schwieg. Ich blickte in die Runde und sah zu Mr. Cunningham, auf dessen Gesicht ebenfalls unbeweglich war. Plötzlich tat er etwas Unerwartetes. Er hockte sich nieder und umfasste meine Schultern. »Ich werde ihm deine Grüße bestellen, kleine Dame«, sagte er. Dann richtete er sich auf und winkte mit seinen breiten Händen und rief, »Los, Jungens, wir gehen.« Wie sie gekommen waren, einzeln oder zu zweit, stapften die Männer zu ihren altersschwachen Autos. Türen knallten, Motoren spuckten und weg waren sie. Ich wandte mich Articus zu, doch er stand an die Hausmauer gelehnt mit dem Gesicht zur Wand. Ich zupfte ihn am Ärmel. »Können wir jetzt nach Hause gehen?« Er nickte, zog das Taschentuch heraus, rieb sein Gesicht damit ab und schneuzte sich heftig. »Mr. Fink«, eine leise, heisere Stimme kam aus dem Dunkeln über uns. »Sind Sie fort?« Articus trat einen Schritt zurück und blickte nach oben. »Ja, Sie sind fort«, sagte er. »Schlafen Sie noch ein bisschen, Tom. Die werden Sie nicht mehr belästigen.« Aus der entgegengesetzten Richtung drang eine kräftige Stimme durch die Nacht. »Worauf ihr euch erlassen könnt. Ich hatte die ganze Zeit den Finger am Abzug, Articus.« Mr. Underwood und eine doppelläufige Schrotflinte lehnten aus dem Fenster über dem Büro der Maycomb Tribune. Für mich war schon längst Schlafenszeit und ich war zum Umfallen müde. Aber Articus und Mr. Underwood redeten und redeten. Sie schienen die ganze Nacht reden zu wollen. Der eine von unten nach oben, der andere von oben nach unten. Endlich kam Articus zurück und schaltete das Licht über dem Gefängnistor aus und ergriff seinen Stuhl. »Darf ich ihn tragen, Mr. Fink?«, fragte Dill. Er hatte bisher noch kein Wort gesprochen. »Gern, mein Junge, danke schön.« Auf dem Weg zum Büro gingen Dill und ich hinter Articus und Jem. Dill, durch den Stuhl behindert, konnte nicht schnell ausschreiten und bald waren Articus und Jem weit voraus. Ich nahm an, Articus werde Jem die Hölle heiß machen, weil er nicht gehorcht hatte. Aber ich irrte mich. Als sie an einer Laterne vorbeigingen, sah ich, wie Articus die Hand ausstreckte und Jem durchs Haar fuhr, seine einzige Gebärde der Zärtlichkeit.